Auch von meiner Seite her nochmal schönen guten Morgen an alle. Und der Gernot und ich, wir hatten letzten Sonntag angefangen mit dem Thema, wie die Bibel zu uns kam. Und wir wollten auch heute gerne Fortsetzung machen. Letztes Mal hatten wir die Inspiration der Originale. Da hat der Gernot uns sehr schön und ausführlich 1. Korinther 2 vor Augen gemalt, wie Inspiration abläuft. Das wiederhole ich ganz kurz. 1. Korinther 2. Gott hat beschlossen, zu den Menschen zu reden. Und dazu war der Heilige Geist notwendig. Denn so, ich fasse es jetzt in eigenen Worten zusammen, denn so wie nur unser Geist weiß, was in uns ist und was wir mitteilen wollen, so ist es auch bei Gott. Der Heilige Geist ist notwendig und der muss mitteilen, was Gott uns zu sagen hat. Der Heilige Geist richtet sich an Menschen, die den Heiligen Geist selbst haben, also die alttestamentlichen Propheten, und im Neuen Testament an die neutestamentlichen Schreiber, die dann das weitergeben, was sie vom Heiligen Geist geschenkt bekommen. Und es ist nicht so, wie manche sich denken, dass es so ist wie der Chef, der jetzt einer Sekretärin was schreibt und sie muss einfach mittippen, sondern 1. Korinther 12, Vers 12 sagt, wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Also die Schreiber, die waren nicht ohne ihren Verstand in der Sache dabei, sondern sie wussten, was Gott ihnen geschenkt hat. Und davon reden sie auch, Vers 13, und zwar in Worten, gelehrt durch den Heiligen Geist. Also das, was wir in der Bibel haben, von 1. Mose bis Offenbarung 21, das ist wörtlich in den Urschriften vom Heiligen Geist so gewollt und so inspiriert. Und für uns ist es Voraussetzung, dass wir selber Christen sind, wiedergeboren sind, den Heiligen Geist haben. Das ist Voraussetzung, dass wir die Bibel richtig verstehen. Das war das, was uns der Gernot gesagt hat. Den zweiten Teil habe dann ich bestritten. Und zwar habe ich abgestellt auf Lukas Kapitel 24, wo der Herr Jesus sagt, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben steht. Da habe ich behauptet, dass der Kanon, also das, was zum Alten Testament gehört, aus drei Teilen besteht. Das Gesetz Mose, erstens die Propheten, zweitens große und kleine Propheten und die Psalmen, das ist ein Pars pro Toto, eine Bezeichnung für die sogenannten Schriften, also auch Esra und sowas, das gehört alles zu den Schriften. Und Psalmen ist eben eine Bezeichnung für die ganzen Schriften. Also Jesus erkennt den alttestamentlichen Kanon an. Was Jesus nicht anerkennt, das sind die apokryphen Schriften. Das ist das, was nach Abschluss des Alten Testamentes noch dazu kam. Manche Kirchen erkennen das leider an, der Jesus erkennt es nicht an. Deswegen würde ich vorschlagen, wir erkennen es auch nicht an. Das sind solche Bücher wie Jesus, Sirach und so weiter. Also da stehen auch Dinge drin, die mit dem Alten Testament nicht zu vereinbaren sind. Und der Jesus erkennt es nicht an, sondern der Jesus erkennt den jüdischen Kanon an. Dann wiederhole ich noch ganz kurz, was wir dann noch besprochen haben für den neutestamentlichen Kanon. Da sagt der Jesus viel dazu in den Abschiedsreden im Johannesevangelium am Abend vor seiner Kreuzigung. Und zwar fasse ich da zusammen, dass der Jesus den neutestamentlichen Kanon hier ankündigt. Da sagt der Jesus, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das sind die Worte, die in den Evangelien uns überliefert sind. Das ist der erste Teil in unserer Bibel, im Neuen Testament. Er wird von mir Zeugnis geben, der Heilige Geist, sagt der Jesus an anderer Stelle. Das ist das Zeugnis, das der Heilige Geist in der Apostelgeschichte beschreibt und gibt. Also das Zeugnis in Jerusalem, das Zeugnis von Jesus Christus durch den Dienst des Apostels Paulus und durch Petrus in der Pfingstpredigt. Und es geht von Jerusalem bis in die ganze Welt. Am Ende der Apostelgeschichte sind wir ja in Rom. Und das Zeugnis von Jesus Christus geht bis nach Rom. Und wir wissen ja, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Also das ist der zweite Teil, das ist die Apostelgeschichte. Die beschreibt uns das Zeugnis von Jesus Christus. Dann sagt der Jesus, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und das tut der Heilige Geist in den Lehrbriefen. vom Römerbrief bis zum Judasbrief. Da wird uns das Heil genau beschrieben und wir werden dadurch in die ganze Wahrheit geleitet. Das ist der dritte Teil des neutestamentlichen Kanons. Und dann sagt der Jesus noch von dem Dienst des Heiligen Geistes in seinen Abschiedsreden, dass der Heilige Geist euch das Zukünftige verkündigen wird. Und das ist der letzte Teil der Bibel, nämlich das Buch der Offenbarung. Das ist vom Heiligen Geist inspiriert und beschreibt die zukünftigen Dinge. Die Offenbarung hat ja drei Teile. Wissen wir aus Offenbarung 1, Vers 19, schreibe, was du gesehen hast. Das ist der verherrlichte Christus. Was ist? Das ist die Gemeindezeit, Offenbarung 2 und 3. Und was nach diesem geschehen wird, lesen wir in Offenbarung 1, Vers 19, das ist alles, was jetzt noch zukünftig ist. Ab Kapitel 6 gehen die Gerichte über die Welt und das sind Dinge, die eben noch zukünftig sind. So, das war zur Wiederholung, was wir das letzte Mal gemacht haben und am heutigen Tag wollen wir gern mit der Hilfe des Herrn weiter fortschreiten. Und zwar ja, genau. Und zwar will ich meinen Teil so gestalten, dass ich jetzt was dazu sage, wie ging es danach weiter. Also die Inspiration der Originale, der Kanon. Und da bin ich letztes Mal nicht mehr dazu gekommen, aus Zeitgründen noch was Abschließendes zum Kanon zu sagen. Das will ich jetzt gern machen. Und zwar 2. Petrus Kapitel 3, Vers 15 lesen wir. Petrus Kapitel 3, Vers 15. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Und jetzt kommt's. Wie auch unser lieber Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. Also Petrus schreibt vom Apostel Paulus. Und jetzt in Vers 16, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, also Petrus bezieht sich auf die paulinischen Briefe, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, also ich wiederhole nochmal, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also hier bezeugt Petrus, dass die Briefe des Apostels Paulus zu den heiligen Schriften gehörten und schon damals als solche anerkannt waren. Also Schriften, das griechische Graphä, das bezieht sich, das habe ich nachgesehen, im Neuen Testament immer auf die Heilige Schrift. Also ohne Ausnahme. Graphä ist die Heilige Schrift und dieses Wort verwendet hier Petrus und sagt in anderen Worten, also Paulus hat geschrieben, manches ist darin schwer zu verstehen, ich meine, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass manche Leute das verdrehen, was Paulus schreibt. Und dann erwähnt eben noch Petrus, dass es eben bei Paulus ist, so wie bei den anderen Schriften auch. Das heißt in anderen Worten, dass Petrus eben die paulinischen Schriften von Anfang an als Gottes Wort anerkennt. Mir geht es nur darum, weil immer behauptet wird, ja, der neutestamentliche Kanon, das ist eine Sache aus dem 3., 4. Jahrhundert, da haben sich mal Konzilien zusammengesetzt und so und haben beschlossen, ja, das nehmen wir in die Bibel auf und das nicht und so weiter. Also das ist nicht eine Sache, die irgendwann mal passiert, sondern es war von Anfang an klar, was vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und es wurde von Anfang an angenommen. Und als zweiten Beleg würde ich euch gern auf 2. Timotheus hinweisen. Nee, Entschuldigung, 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 18. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 18. Da steht, denn die Schrift sagt, also hier ist wieder dieses Wort Graphä, die Heilige Schrift nämlich, die von Gott inspirierte Schrift, sie sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden. Das ist ein Zitat aus 5. Mose, soviel ich weiß. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das ist jetzt eine Passage aus Lukas 10, Vers 7. Und das heißt in anderen Worten, Paulus führt er das Lukas-Evangelium als heilige Schrift an und setzt seine Bekanntheit voraus. Also, das will uns sagen, dass die Inspiration von Anfang an erkannt war und Petrus erkennt die paulinischen Schriften als Graphä, als Schrift an, als heilige, und auch Paulus erkennt das Lukas-Evangelium als heilige Schrift an. Also das war von Anfang an klar. Das wollte ich noch nachtragen, das war mein Punkt, also die Kanonbildung, was gehört dazu und was nicht. Und ich lese ab und zu mal auch frühchristliche Schriften, das Thomas-Evangelium und so weiter, und da kann jeder nachvollziehen, dass das nicht heilige Schrift ist oder so. Das führt jetzt zu weit, das zu begründen, aber das erkennt jeder Christ oder so, dass das nicht mit der heiligen Schrift in Übereinstimmung ist. Und wie geht es jetzt weiter? Das Neue Testament schreibt mal, oder Paulus, in Kolosser 4, Vers 16. Kolosser 4, Vers 16. Über den Kolosserbrief. Wenn der Brief bei euch gelesen ist, also Paulus schreibt hier vom Kolosserbrief, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass die Schriften des Neuen Testaments und auch die Evangelien in den christlichen Gemeinden zirkulieren. Sie werden kopiert, sie werden ausgetauscht und sie werden dann zusammengestellt und als solche dann bilden sie das Neue Testament. Und wir sind jetzt beim dritten Punkt. Also erster Punkt war der von Gernot letzten Sonntag, die Inspiration der Originale. Dann war mein Punkt letztes Mal die Kanonbildung, was gehört dazu, was nicht. Also wir können sagen, das Neue und Alte Testament besteht aus 7 Teilen. Der Tenach, also Torah, Nevi'im, Ketuvim, das ist die hebräische Bezeichnung für das Alte Testament. Also 5 Bücher Mose, die Propheten und die Schriften. Dann das Neue Testament, das habe ich schon gesagt, das besteht eben aus 4 Teilen. Die sind die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Lehrbriefe und die Offenbarung. Dann habe ich jetzt gerade gesagt, die wurden von Anfang an als Gottes Wort erkannt und anerkannt. Da habe ich jetzt die 2, 1. Timotheus und 2. Petrus erwähnt. Und dann wurden die Briefe ausgetauscht und von den Gemeinden gesammelt. Und mein Teil ist jetzt, wie ging es dann weiter? Also wie wurde Gottes Wort überliefert? Wie kam es bis zu uns? Und da war als erstes so, dass eben die Briefe eben an zum Beispiel Apostels Paulus, das wissen wir ja zum Beispiel an die Thessalonicher, an die Kolosser, an die Epheser, an die Philipper und so, da wurden die Briefe eben hingeschickt, wurden von dort weiter kopiert und Gottes Wort wurde sternförmig in die ganze Welt exportiert. Ausgangspunkt waren die Orte, wo die Briefe lagerten, also habe ich schon gesagt, die Gemeinden in Rom, Kleinasien und Griechenland. Und der Kirchenvater Tertullian, der schreibt, dass um das Jahr 200 die Originale der Handschriften noch dort sind. Also er benutzt einmal den lateinischen Begriff Authentica Litterae, also die authentischen, die echten Schriften. Und jetzt gehe ich auf die Überlieferung von den griechischen Handschriften ein. Die Textform, die sich im Kerngebiet der ersten Gemeinden nachweisen lässt, ist der sogenannte byzantinische Mehrheitstext. Das ist der Text in Kleinasien, Griechenland und so weiter. Die Kennzeichen, ich muss voraussagen, also es gibt insgesamt 5.800 Handschriften des Neuen Testaments auf Griechisch. Da ist aber das kleinste Schnipsel mitgerechnet, geht von mehreren Seiten und geht bis zu den bis zu kompletten Kodizes. Also Kodizes, das sind die Sammlungen des gesamten Neuen Testaments. Und im Kerngebiet der neutestamentlichen Gemeinden finden wir den sogenannten Mehrheitstext. Diese Kennzeichen sind, dass er länger ist als der Text, der nach Ägypten kam. Und es sind ungefähr 4% mehr an Substanz. In diesem Text gibt es also auch keine Widersprüche oder sprachlichen Härten. Das ist ein sehr glatter Text, sehr eingänglich und leicht zu lesen. Aber, das muss ich jetzt davor schicken, das soll jetzt kein Schock sein, das ist einfach so eine Bestandsaufnahme, so ist es einfach. Jede Handschrift von diesen 5800 unterscheidet sich von den anderen. Es gibt keine Handschrift, die hundertprozentig einer anderen entspricht. Und daher reden wir dann von Lesarten. Also Lesart ist zum Beispiel, wenn im Galaterbrief in Kapitel 1, Vers 18, glaube ich, da haben manche Handschriften haben Petrus und manche Handschriften haben Kephas. Also das ist eine Lesart. Wenn Handschriften sich unterscheiden, dann reden wir eben von einer Lesart. Und wir müssen natürlich Antwort geben, und das ist eigentlich das Ziel von dem, was ich auch jetzt gern weitergeben würde an euch. Wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, das Neue Testament ist ja so schlecht überliefert und so weiter, wir können ja überhaupt nicht wissen, ob das alles stimmt. Und das ist auch das, was liberale Theologen jetzt immer mehr sagen, wir kommen nicht zurück auf den Brief, auf den Schreibtisch vom Apostel Paulus. Wir können nur den Text so vom 3. Jahrhundert eben rekonstruieren. Wir kommen nicht zu den Originalen. Das würde ich bestreiten, und das ist auch nicht, es entspricht auch nicht der Sachlage. Es gab jedoch sowohl Hörfehler als auch Sehfehler bei den Abschriften. Ich habe gesagt, das Wort Gottes hat sich sternförmig ausgebreitet in die ganze Welt und wurde dort immer weiter kopiert und weiter kopiert und weiter kopiert. Und bei den Kopien, da gab es also Hörfehler und Sehfehler. Also wenn zum Beispiel einer Gottes Wort vorgelesen hat und die Schreiber schreiben das mit und hören das nur, dann gibt es eben akustische Fehler, da komme ich noch drauf. Und wenn Schreiber das von der Vorlage abgeschrieben haben, dann gab es auch Sehfehler. Da sage ich dann noch ein bisschen was dazu. Also, Kerngebiet der christlichen Kirchen von Anfang, also von den christlichen Kirchen, ist der byzantinische Text. Dann gibt es noch die zweite Art von Texttyp, das ist der sogenannte westliche Text. Der wurde dann recht bald von der lateinischen Bibel abgelöst. Und das ist der westliche Text, der kennzeichnet sich durch einen sehr freien Umgang mit Gottes Wort, erhält so erklärende Zusätze, und diesen westlichen Text, den hält praktisch niemand für sehr gut, sondern das ist, wir könnten vielleicht sagen, so ähnlich wie die gute Nachricht, also ein sehr freier Umgang mit Gottes Wort. Da gibt es auch nicht so sehr viele Handschriften, die den belegen. Das ist der zweite Texttyp. Und der dritte Texttyp, der ist jetzt wieder wichtig, das ist der alexandrinische Text. Das ist der Text des Neuen Testaments, der nach Ägypten kam. Das sind etliche Papyri. Papyri ist der Beschreibstoff. Wurde aus der Papyruspflanze entnommen und dann plattgewalzt und dann wurde da draufgeschrieben. Das ist der früheste Beschreibstoff, das früheste Beschreibmaterial. Das wurde dann später durch die Pergamente abgelöst, also durch Beschreibstoff aus Tierhäuten. Aber am Anfang war der Papyri, und dieser alexandrinische Text ist sehr alt, aber wesentlich kürzer als der byzantinische Text. Also circa 4% weniger Substanz. Wir kommen dann noch drauf, wieso. Und was in Ägypten eben der Fall war, ist, dass die griechische Sprache schon am Abklingen war. Und manche Schreiber konnten zum Teil kein Griechisch mehr. Zum Beispiel der Schreiber von Papyrus 66, der hat nicht erkannt, wenn er Teile im Satz vergessen hat, Wörter abgeschrieben hat, die es gar nicht gibt. Und der hat auch viele Buchstaben vertauscht. Also der muss von der Vorlage zu seiner Abschrift eben immer wieder mal dem müssen immer wieder mal Fehler unterlaufen sein. Der schreibt zum Beispiel, wir würden sagen zum Beispiel Vater, schreibt der Vater oder so, der hat es nicht erkannt, dass die Wörter falsch geschrieben sind, dieser Abschreibefehler und dieser Abschreiber. Und P66, den Papyrus, habe ich mir genauer angeschaut und da sind in jedem Vers zwei Fehler drin. Also Fehler aller Art. Und der häufigste Fehler, da muss ich jetzt ein Fremdwort einführen, der beruht auf dem Homoiotelleuton. Homoios heißt gleich, Telos ist das Ende. Und da gebe ich jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ich nehme jetzt mal einen Satz, den ich mir selber ausgedacht habe. Der steht jetzt nicht in der Bibel. Der Satz, Petrus und Johannes und Jakobus gingen in den Tempel. Könnte natürlich in der Bibel stehen. Petrus und Johannes und Jakobus gingen in den Tempel. Und jetzt ein häufiger Fehler, ich würde sogar sagen, der häufigste Fehler, der bei Abschriften entstand, das ist zum Beispiel Petrus und aus dem Satz, das wird noch richtig kopiert. Und dann sucht der Schreiber, wo er weiterschreiben soll in seiner Vorlage. Und wir haben ja zweimal das Wort und drin, Petrus und Johannes und Jakobus. Also zweimal das und. Und der Schreiber schreibt das erste und ab, geht mit den Augen auf seine Handschrift, die er da schreibt. Und dann sucht der Schreiber wieder, wo er wieder weiterschreiben soll und geht mit den Augen auf die Vorlage, auf den Ausgangstext und wandert versehentlich auf das zweite und. Und lässt dann eben Johannes aus. Petrus und Johannes und Jakobus. Er rutscht auf das zweite und lässt das, was zwischen dem ersten und dem zweiten ist, also das Wort Johannes, lässt er aus. Das ist ein sogenanntes Homoiotelleuton, weil das gleiche Wörter sind und die werden eben gern mal in einzelnen da führt es eben immer wieder mal zu Abschreibefehlern. Also der Schreiber von P66 macht laufend solche Fehler und das ist eben auch in anderen alexandrinischen Handschriften eben nachweisbar. Und das ist eben der Grund, warum der Text in Ägypten eben wesentlich kürzer ist. Und da wird uns vielleicht auch noch der Gernot was dazu sagen. Es ist eben so, dass durch Kopieren keine neue Information in der Regel entsteht, sondern Information eher verloren geht durch Kopierprozesse. Und das ist eben einer von diesen Phänomenen, wie eben Text verloren geht, dieses Homoiotelleuton. Also wenn es gleiche Wörter gibt, dann springt man versehentlich auf das nächste und lässt eben Text dazwischen aus. Jetzt will ich euch aber ein praktisches Beispiel mal geben, dass es nicht zu trocken ist. Und zwar will ich gerne mit euch aufschlagen, Johannes Kapitel 7, Vers 46. Da will ich euch jetzt mal praktisch so ein Beispiel geben von einem klaren Homoiotelleuton. Johannes 7, Vers 46. Da steht bei mir, also ich lese jetzt mal nach der Schlachterübersetzung, die Diener antworteten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und in diesem Vers lassen ein paar alexandrinischen Handschriften wie dieser Mensch, also das Satzende, lassen die aus. Und die plausibelste Erklärung ist, dass ein Abschreiber, vielleicht dieser P66, von dem die anderen alexandrinischen Handschriften eben kopiert wurden, beim ersten Vorkommen von Mensch im Satz, also der Satz geht ja, da steht ja schon mal Mensch drin, nie hat ein Mensch, dass er eben da, als er das abgeschrieben hat, wieder zurück wandert auf die Vorlage und den Teil dazwischen eben auslässt. Also nach dem Abschreiben rutscht er auf das zweite Mensch und den Text dazwischen, also wie dieser Mensch, Anthropos auf Griechisch, das ist eben das gleiche Wort, Anthropos, Anthropologie zum Beispiel, wird ausgelassen. Das ist ein Homoeotelaton-Fehler. Es ist unwahrscheinlich, dass 1620 byzantinische Kopisten, also die den längeren Text haben in der Regel, wie diese, also dass die diesen Teil wie dieser Mensch ohne Absprachemöglichkeit unabhängig voneinander eingefügt haben sollten. Der byzantinische Text war ja, kam ja eben von den Orten, wo die neutestamentlichen Briefe eben lagerten. Ich habe noch ein zweites Zitat, das beschreibt eben, dass das Johannesevangelium auch noch etliche hundert Jahre an dem Originalort in Ephesus lagert. Also und von da aus eben weiter kopiert wurde. Deswegen ist es nicht immer richtig, wenn man sagt, ja, die ältesten Handschriften sind automatisch die besten, weil man konnte ja auch später von den Originalen noch abschreiben. Die waren ja eben nicht aus der Welt, sondern die konnte man eben noch längere Zeit eben als Grundlage nehmen. Aber jetzt im Beispiel von Johannes 7, Vers 46 ist es eben unwahrscheinlich, dass diese byzantinische Lesart, die von 620 Handschriften belegt wird, also die alexandrinische, die hat vielleicht, das habe ich jetzt nicht so genau im Kopf, 7 oder 8 Handschriften und 1620 Handschriften, also der byzantinische Text, der eben wesentlich mehr Handschriften hat, der hat eben wie dieser Mensch im Text stehen. Und das ist natürlich unwahrscheinlich, dass diese 1620 Abschreiber eben unabhängig voneinander alle eingefügt haben sollten. Und der byzantinische Text war eben weit verbreitet und also man kann sagen, alles, was nicht alexandrinischer Text ist, das ist byzantinischer Text. Also die weiteste Verbreitung hatte dieser byzantinische Text, der kam in die ganze bekannte Welt. Und ja, das ist der längere Text. Und damit will ich halt eben sagen, das fasse ich jetzt nochmal zusammen, das ist jetzt vielleicht wichtig, das sollte man durchaus wissen, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt. Also Gottes Wort wurde in die ganze Welt verbreitet und kopiert. Und das muss ich jetzt noch sagen, also wenn ich jetzt von Abschreibefehlern spreche oder so, dann ist es so, das wird uns vielleicht auch der Gernot sagen, wie wenn der Lehrer was an die Tafel schreibt und dann schreiben, sagen wir mal 70%, 80%, 90% der Schüler schreiben das genau ab und bemühen sich, das abzuschreiben, was der Lehrer an die Tafel schreibt. Und wenn man dann das einsammelt, was die Schüler produziert haben oder so, dann sind zum Beispiel Auslassungen, so wie ich jetzt hier geschrieben habe oder erwähnt habe, so wie in Johannes 7, Vers 46, sind eben immer die Ausnahme. Weil die Kopisten, die wussten ja, dass sie Gottes Wort kopieren und die wollten natürlich keine Fehler machen. Aber Fehler passieren trotzdem, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Johannesevangelium abschreiben müsste, auf Griechisch oder so, das ohne Fehler hinzukriegen, das ist schon, also es gibt sehr gute Handschriften, wo wirklich kaum Fehler drin sind oder so, aber es passiert immer mal, dass man mal ein kleines Wörtchen wie D vergisst, das ist ein Aber. Und es geht jetzt eben darum, dass wir, und das sagt uns auch der Gerne noch was dazu, dass wir eben sagen können, dass diese Ausnahme, dass diese Abschreibefehler wirklich die Ausnahme sind. Und dass wir, wenn wir eben die Handschriften vergleichen, können wir das eben relativ gut nachvollziehen, wenn zum Beispiel 99,8%, da gibt's jetzt, das mache ich jetzt später noch als Beispiel, 99,8% aller Kopisten haben zum Beispiel eine bestimmte Lesart und ein paar unterläuft da einen Fehler oder so, dann ist es immer die Ausnahme. Also das nur dazu. Also, 3 Texttypen gibt es. Westlicher Text, den niemand für gut hält. Dann byzantinischen Text und den alexandrinischen Text. Also diese 3 Texttypen gibt es. Und der alexandrinische Text, der wird von manchen ganz gern bevorzugt, weil er halt sehr früh nach Ägypten kam. Und da gibt es eben sehr viele, viele Papyri, so 120 Papyri gibt es da, die wurden alle so im letzten Jahrhundert gefunden im Sand von Ägypten. Und das sind sehr alte Handschriften, aber dieser P66, der ist zwar auch sehr alt, aber das ist noch keine Garantie, dass er sehr sorgfältig gearbeitet hat. Also die Qualität von P66 ist eher schlecht. Also das war ein sehr unzuverlässiger Schreiber. Ja, mein nächster Punkt ist, nachdem er jetzt nachdem das jetzt klar sein müsste, sind die verschiedensten Grundtextausgaben. Also die früheste Grundtextausgabe ist der Textus Receptus 1516. Und bis zur Erfindung vom Buchdruck, also Johannes Gutenberg hat ja 1450 den Buchdruck erfunden, also bis dahin wurde eben Gottes Wort eben per Hand kopiert. Und wie gesagt, ich sage, das Neue Testament wurde ausgezeichnet überliefert. Die Abschreibefehler kamen nur am Rande ab und zu mal vor und man kann sie leicht eben erkennen. Und ab der Erfindung vom Buchdruck wurde eben Gottes Wort dann, und es war der Textus Receptus, der 1516 von Erasmus von Rotterdam herausgegeben. Der Erasmus, der hatte sechs griechische Handschriften. Das ist natürlich jetzt nicht sehr viel, beziehungsweise man muss sagen, das sind wenig. Ich habe ja gesagt, es gibt insgesamt 5800 Handschriften. Also der Textus Receptus beruht auf sechs Handschriften. Und das waren eben wenige, aber es waren byzantinische Schriften, die eben auch relativ jung waren. Aber der Text, den Erasmus hatte, war eben einer, der byzantinisch war, der also der Mehrheit entspricht, der Mehrheit an Handschriften. Und dieser Textus Receptus, der war vorherrschend bis ins Jahr 1881. Und dann kam eine Revolution in der Sache, nämlich da gingen zwei liberale Theologen hin, Westcott und Hort, und haben versucht, diesen Textus Receptus abzulösen. Und sie haben dann eine neue Ausgabe vom griechischen Neuen Testament herausgegeben, das den byzantinischen Text, wie er dem Textus Receptus zugrunde liegt, eben ablösen wollten. Und die gingen jetzt auf die alexandrinischen Handschriften zurück. Das sind eben sehr wenige Handschriften, habe ich gesagt. Vielleicht kennt der ein oder andere den Codex Sinaiticus. Codex ist eine Zusammenstellung als Buch. Codex Sinaiticus, Vaticanus, Codex Vaticanus und die Papyri, die in Ägypten gefunden wurden. Also das ist eine ganz kleine Zahl an Handschriften, aber etwas älter. Und diese Handschriften haben viele sogenannte Singulärlesarten. Das heißt also, viele dieser Handschriften haben Lesarten, die es nur in dieser einen Handschrift gibt. Also und wenn wir denken, dass in Gottes Wort eben steht, dass jede Aussage auf mehreren Zeugen beruhen muss, dann, und wir wissen auch aus Markus zum Beispiel, Markus 14,59, dass beim Prozess gegen Jesus die Zeugen eben nicht harmonierten, nicht das Gleiche sagten, sondern der eine sagt, was sagt so und der andere sagt so, dann kann uns das schon etwas ins Nachdenken bringen über die Qualität von zum Beispiel Codex Sinaiticus, also viele Singulärhandschriften, die es sonst nirgends gibt. Also da ist es eben auch sehr schwierig, den Text zu rekonstruieren, weil eben der eine sagt A und der andere sagt B, und was ist jetzt original? Ist schwierig zu sagen. Und der Text von Westcott und Hort, der beruht eben jetzt nicht mehr auf dem byzantinischen Mehrheitstext, wie noch der Textus Receptus, sondern der Text von Westcott und Hort wurde von Nestle und dann später von Arland weitergeführt. Und jetzt in ein paar Monaten kommt die 28. Auflage von Nestle Arland raus. Also die werde ich mir auf jeden Fall besorgen, Nestle Arland 28. Und ja, die Elberfelder Übersetzung, die hat anfänglich noch stärker zu dem byzantinischen Text tendiert, also zu dem Mehrheitstext. Und die Elberfelder 1905, die war dann schon etwas von dieser Westcott und Hort-Ausgabe beeinflusst. Und die bietet jetzt einen byzantinischen und alexandrinischen Mischtext. Zum Beispiel hat sie noch in 1. Timotheus 3,16, wenn wir das mal aufschlagen, 1. Timotheus 3,16. Da hat die Elberfelder 1905, die hat hier noch Erster Timotheus 3,16 und anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Dieses Wort Gott, das steht in 98,8% aller Handschriften. Also der byzantinische Text bezeugt dieses Wort Gott ist geoffenbart im Fleisch. Und in einigen wenigen alexandrinischen Handschriften, also in Ägypten, da kam die Lesart, der ist geoffenbart im Fleisch auf. Und der Unterschied ist eigentlich nur zwischen Gott und der, ist eigentlich nur so ein kleines Strichlein in dem O drin am Anfang. Also es ist nur ein winziger Strich, der dann den Unterschied von Gott zu der ausmacht. Also so ein kleines Strichlein ist schon mal schnell vergessen und da ändert sich natürlich gleich die ganze Bedeutung. Aber wie gesagt, das haben ein paar alexandrinische Handschriften und die Elberfelder 1905 hat hier noch Gott ist geoffenbarte Fleisch und dann die revidierte Elberfelder und die nachfolgenden, die sind dann ganz umgestiegen auf Nestle-Aland, die haben dann nur noch der ist geoffenbarte Fleisch. Müsste so bei euch auch nachvollziehbar sein. Ja. Die letzte Luther-Übersetzung, die auf der Basis vom Textus Receptus war, ist die von 1912. Danach haben die Luther-Übersetzungen auf Nestle-Aland umgestellt als Grundtext. Also Nestle-Aland eben der auf den ägyptischen Text aufbaut. Und heute gibt es wieder eine Luther-Übersetzung aus dem Jahr 1912, die wieder auf dem Textus Receptus basiert. Dann gibt es noch die Schlachter 2000, das Neue Testament von Roth und das Neue Testament von Herbert Janssen. Also bei Janssen habe ich mal ein bisschen mitkorrigiert, daher kenne ich das ganz gut. Die drei, vier Übersetzungen, die gehen nach dem Textus Receptus. Alle anderen haben sich nach und nach jetzt beruhen nach und nach auf dem Nestle-Aland-Text. Also der Nestle-Aland-Text hat sich durchgesetzt. Den byzantinischen Mehrheitstext, den gibt es noch nicht auf Deutsch. Das ist also eine Weiterführung vom Textus Receptus. Der Textus Receptus basiert ja nur auf 8 Handschriften und die Ausgabe von Hodges Fastart 1982, glaube ich, und die von Robinson Pierpont 1991 und 2005, die beruhen eben auf sehr, sehr vielen Handschriften. Also man kann den byzantinischen Text also heute sehr, sehr genau und sehr präzise quasi darstellen. Also zum Beispiel hatte Erasmus für sein Textus Receptus nur eine einzige Handschrift für die Offenbarung. Und die Offenbarung besteht aus 308 Handschriften insgesamt. Und die neueren Mehrheitstextausgaben Robinson Pierpont, die haben eben 260 Handschriften ausgewertet für die Offenbarung. Also die Offenbarung kann man sehr präzise darstellen. Ja, das waren also die Grundtextausgaben. Da gibt es eben drei zu nennen. Nestle-Aland, die beruht auf Westcott und Hort. Dann Textus Receptus, die beruht eben auf den 6 Handschriften, die Erasmus hatte, und dann die Mehrheitstextausgaben, die den byzantinischen Text jetzt eben anhand von sehr vielen Handschriften eben sehr präzise darstellen können. Robinson Pierpont 2005 ist sehr gut. Zurück zur Überlieferung. Am Anfang war eben das Papyrusmaterial und die Schrift war waren nur Großbuchstaben, also die sogenannten Majuskeln, ohne Zwischenraum und Satzzeichen. Das heißt, in Epheser 1, Vers 4, da ist es zum Beispiel unklar, ob in Liebe noch zum Satz zuvor zu ziehen ist oder zum Satz danach. Da heißt es mal, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Also das kann jetzt natürlich, weil es keine Punktzeichen gibt, kann das Liebe noch zum vorigen Satz gehören oder zum nächsten Satz, zu Vers 5. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Also ich habe da natürlich meine Meinung, wo es hingehört, aber es ist nicht ganz unstrittig. Also es gab keine Satzzeichen und das muss man halt auch dann beachten, dass es da mehrere Möglichkeiten zum Teil geben kann. Ab dem 9. Jahrhundert kam dann die Schreibschrift auf. Die alten Majuskelhandschriften mit den Großbuchstaben, die wurden ausrangiert. Der Text wurde aber gesichert, also bei der Überlieferung des Neuen Testaments. Gleiches gilt für das Beschreibmaterial. Die Papiere wurden durch Pergament abgelöst. Vor allem nach dem Toleranzedikt von Mailand 313, als die Kirche anerkannt wurde. Da konnte man dann eben teurere Pergamente eben kriegen und drauf schreiben. Und die alten wurden wieder ausrangiert. Und das ist der Grund, wieso es aus der Frühzeit der neutestamentlichen Überlieferung wenig Handschriften gibt. Deswegen müssen wir da auch immer wieder die Zitate der Kirchenväter dazu nehmen, zum Beispiel Clemens, Kyrill, also ganz alte Schreiber, die eben Gottes Wort immer wieder zitieren. Und man kann anhand der Zitate der frühen Kirchenväter das ganze Neue Testament rekonstruieren. Also die zitieren alles. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das auch berücksichtigt, was die da an Lesarten dann bezeugen. Also ich habe erwähnt die griechischen Handschriften, dann habe ich erwähnt die Kirchenväter. Und was noch wichtig ist für die Texterschließung, sind die ganzen Übersetzungen. Die lateinische Übersetzung, die hat ungefähr 10.000 Manuskripte. Dann die syrische, koptische, armenische, georgische, gotische, äthiopische und slawische Übersetzung. Also die kann man alle vergleichen und so weiter. Und sollte man immer beachten, was die auch da übersetzt haben. Ja, und ich schließe jetzt damit ab, dass ich nochmal ein paar Fehler nenne, die bei der Überlieferung sich eingestellt haben. Das sind zum einen Umstellungen von Wörtern im Satz. Also Christus Jesus wird manchmal geschrieben als Jesus Christus. Falsche Buchstaben, wie zum Beispiel bei P66, der leider die Wörter nicht erkannte. Doppelschreibungen, Dithographie heißt es. Da schreibt einer zum Beispiel mal Petrus und Petrus also zweimal ab. Also das kann man sehr leicht erkennen, dass das zu viel des Guten ist. Und dann gab es eben, und das habe ich schon mal anhand von Johannes 7, Vers 46 versucht klarzumachen, dass es eben auch Auslassungsfehler, und das ist der häufigste Fehler, gab, eben aufgrund von Homoiotheleuton. Also zusammenfassend, und dann gebe ich das Wort weiter an Gernot, aus byzantinischer Sicht ist das Neue Testament sehr, sehr gut überliefert. Manche Vertreter von Nestle Aland, zum Beispiel Bart Ehrmann, die reden von einer Orthodox Corruption. Die sagen also, die 4%, die der Mehrheitstext mehr hat, das ist alles nur erfunden und so weiter. Da geht also die Schlacht immer hin und her. Und ich will abschließen mit einem Wort aus Psalm 119, Vers 89. Psalm 119, Vers 89. Da lesen wir, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Und das, denke ich, können wir festhalten, dass Gottes Wort ist inspiriert. Der Kanon ist vom Herrn Jesus vorgegeben, was gehört zur Bibel. Gottes Wort ist sehr und als am besten überhaupt als jedes andere antike Buch überliefert. Abschreibefehler gab es, okay, aber die kann man erkennen. Und ein paar habe ich euch ja gesagt oder so, wenn man Handschrift miteinander vergleicht, dann kann man eben klar sehen, wo sich mal jemand verschrieben hat. Und Abschreibefehler sind die Ausnahme. Also ich verweise nochmal auf den Lehrer, der was schreibt an der Tafel. Und dann schreiben so und so viele Schüler mit. Und wenn man das dann einsammelt, dann kann man eben sehen, ah, der hat da was vergessen. Ein kleines Wort oder hat es nicht mitgekriegt. Und Gott hat sein Wort inspiriert, den Kanon gegeben, hervorragend bis auf unsere heutigen Tage bewahrt. Soweit, jetzt gebe ich dann ab an Gernot.